Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 3. März. Das sind unsere heutigen Themen.
Moi je dis pas c'est possible ou c'est pas possible, c'est certainement possible.
Ich sage nicht, es ist möglich oder es ist nicht möglich. Möglich wäre es sicher, wenn die internationalen Kräfte das Regime unter Druck setzen. Wir fordern eine politische Lösung ohne Assad, weil das Regime verantwortlich ist für rund 450.000 Tote.
Das syrische Regime von Bashar al-Assad sitzt derzeit wieder bei den Vereinten Nationen UNO in Genf am Verhandlungstisch. Für die Gemeinschaft der Exil-SyrerInnen in der Schweiz aber ist klar, einen dauerhaften Frieden mit Assad wird es nicht geben. Dann, in der Schweiz leben VertreterInnen aus 193 verschiedenen Nationen. Fotograf Rainer Roduner packt sie alle zwischen zwei Buchdeckel. Und was tun am 18. März? Willi Egloff, Anwalt und Rabe-Mitgründer, fragt sich heute im Radioblog, wo und wie er die SVP-Demo verbringen wird. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rahl.
Das Berner Pilotprojekt zur Cannabis-Regulierung ist einen Schritt weiter. Die Ethikkommission hat das Pilotprojekt bewilligt. Nun muss die Stadt das Gesuch noch dem Bundesamt für Gesundheit vorlegen. Im Forschungsprojekt soll Cannabis in städtischen Apotheken an Testpersonen verkauft werden. Daraus will die Stadt Erkenntnisse gewinnen zum Konsum- und Kaufverhalten und zum Schwarzmarkt. Die Studienteilnehmenden müssen mindestens 30 Jahre alt sein, in der Stadt Bern wohnen und schon Cannabis konsumieren. Beteiligt am Pilotprojekt sind auch die Städte Genf, Zürich und Basel. Die Berner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kantonalen Amtes für Migration und Personenstand. Ende letzten Jahres hat eine interne Kontrolle ergeben, dass es Unregelmäßigkeiten gibt bei der Führung einer Bargeldkasse. Wie die Kantonsverwaltung mitteilt, wurde dem zuständigen Mitarbeiter fristlos gekündigt. Er ist geständig und muss sich nun verantworten wegen Urkundenfälschung und Veruntreuung von maximal 450.000 Franken. Der Mitarbeiter arbeitete seit über 25 Jahren in der kantonalen Verwaltung. Die Einfuhr von Robbenprodukten ist in der Schweiz künftig nicht mehr erlaubt. Das hat der Bundesrat entschieden. Dazu gehören Robbenfleisch, Öl, Organe, Pelzfelle und weitere Produkte. Mit dem Verbot passt sich die Schweiz an geltendes EU-Recht an. Schweden führt die allgemeine Wehrpflicht wieder ein. Rund 4.000 Männer und Frauen will die linksgrüne Regierung neu rekrutieren. Der Rest bleibt Freiwillige. Grund ist laut der Regierung die verschärfte Sicherheitslage im Ostseeraum seit der Krim-Krise. Schweden hatte die Wehrpflicht vor 7 Jahren aufgehoben. Und wieder sorgen Verstrickungen zwischen der Trumpschen US-Regierung und Russland für Schlagzeilen. US-Justizminister Jeff Sessions tritt in den Ausstand bei den Ermittlungen, inwiefern sich Russland in den US-Wahlkampf eingemischt hatte. Dies, nachdem bekannt geworden war, dass sich Sessions im Wahlkampf zweimal mit dem russischen Botschafter in den USA getroffen hatte. Erst gestern war bekannt geworden, dass sich auch Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und Berater im Weißen Haus, im Wahlkampf mit dem russischen Botschafter getroffen hatte. Und zum Schluss noch dies.
Do you know which was the place in the Polish physics, theoretical physics Olympiad? And of course women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all.
Frauen müssen weniger Geld verdienen für die gleiche Arbeit, weil sie schwächer, kleiner und weniger intelligent sind als Männer. Nein, das ist kein Ausschnitt vom Stammtisch, sondern aus der EU-Parlamentsdebatte über die Einkommensunterschiede von Mann und Frau. Genauer, das Votum des libertär-konservativ-rechtsextremen Abgeordneten aus Polen. Verständlicherweise blieb es nicht unerwidert.
Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted.
Eine sozialdemokratische Abgeordnete aus Spanien meinte, deswegen sei sie hier im Parlament, um die europäischen Frauen vor Männern wie ihm zu verteidigen. Offensichtlich ist das auch heute noch nötig. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag bleibt es heiter mit Wolken und am Nachmittag vereinzelt auch etwas Regen. Der Sonntagmorgen ist bewölkt, der Nachmittag heiter bei 8 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Eine Woche lang traten die Friedensgespräche für Syrien auf der Stelle. Nun scheint bei den Vereinten Nationen UNO in Genf etwas Bewegung in den Dialog gekommen zu sein. Die Hoffnungen aber sind klein, dass die Gespräche dauerhaften Frieden in Syrien bringen. Enorm klein, und trotzdem hält die internationale Gemeinschaft am Regime von Bashar al-Assad als Verhandlungspartner fest. Trotz aller Kriegsverbrechen, trotz den immensen Terror gegen die eigene Bevölkerung. Dagegen wollen heute Abend diverse Kollektive von ExilsyrerInnen ein Zeichen setzen vor den Vereinten Nationen UNO in Genf. Wilma Rahl sprach mit Veit Zimmermann. Die Exilsyrerin ist Teil des Kollektivs Femme pour la Démocratie, welches die Kundgebung mitorganisiert.
Seit einer Woche gibt es wieder Friedensverhandlungen in Genf bei den Vereinten Nationen UNO. Wie die vorherigen Male sind die Hoffnungen auf eine Lösung sehr gering. Was erhoffen Sie sich von diesen Gesprächen?
Disons que même Monsieur de Mistura au début des négociations, il disait qu'il n'attendait pas beaucoup de choses.
Sogar der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, meinte ja zu Beginn der Gespräche, er erwarte nicht viel. Dementsprechend haben auch wir SyrerInnen wenig Hoffnung, aber der Traum vom Frieden bleibt. Aber für einen dauerhaften Frieden braucht es Gerechtigkeit. Und dazu gehört, dass die Verantwortlichen für die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit für ihre Taten gerade stehen müssen.
Die Friedensverhandlungen in Genf sind einerseits deshalb so schwierig, weil zu Beginn die Delegationen nicht einmal miteinander sprechen wollten, also die Delegation vom Regime von Machthaber Bashar al-Assad. Und die der Opposition, hat sich inzwischen da etwas geändert?
Alors, ce qu'on a entendu, c'est que quand ils sont arrivés ici, l'opposition, elle était disposée à discuter une nouvelle constitution.
Die Opposition hat von Anfang an gesagt, sie sei hier, um eine neue Verfassung und eine Übergangsregierung zu verhandeln. Die Vertreter vom Regime aber meinten, sie seien nur hier, um über den Kampf gegen Terrorismus zu sprechen. Gestern hieß es dann, das Regime sei nun doch bereit zu verhandeln. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Persönlich glaube ich nicht, dass das Regime sich zu irgendeinem politischen Wandel bekennen wird.
Personnellement, je pense pas qu'il a la volonté de faire vraiment un changement politique en Syrie.
Schwierig macht die Verhandlungen in Genf auch, dass die syrische Opposition sehr divers ist. Sie besteht aus den verschiedensten Gruppierungen, die nicht alle an den Verhandlungen teilnehmen. Die KurdInnen beispielsweise, die sind nicht dabei. Welche Opposition verhandelt denn derzeit bei der UNO?
S'il y a négociation, c'est négociation entre le régime et disons l'opposition qui a commencé la révolution en 2011, c'est-à-dire tous ceux.
Die Opposition sind alle SyrerInnen, die 2011 die Revolution begonnen und einen demokratischen Wandel gefordert haben. Alle diese Leute repräsentiert die Delegation der Opposition, auch die KurdInnen sind dort repräsentiert. Nicht vertreten sind die Partei und die bewaffneten Kräfte der kurdischen PID. Die gehören aber auch nicht zur Opposition, die kooperieren mit dem Regime. Sie verfolgen ihre eigenen Interessen, ein freies Kurdistan. Auch die prorussische Opposition gehört nicht zur Opposition am Verhandlungstisch. Wer Russland unterstützt, dass die syrische Zivilbevölkerung bombardiert, gehört nicht zur Opposition.
Quand on est pro-russe, on n'est pas avec la révolution. Les Russes bombardent les civils syriens. Donc c'est aussi simple que ça. S'ils sont avec Bachar, bah qu'ils se joignent à l'équipe de Bachar.
Um die Opposition zu unterstützen, ist heute Abend eine Kundgebung geplant vor den Vereinten Nationen UNO in Genf. Das Kollektiv Femmes Syriens pour la Paix und andere Organisationen von Exil-SyrerInnen fordern eine politische Übergangslösung ohne Machthaber Bashar al-Assad. Wenn man aber den Debatten folgt, glaubt heutzutage kaum noch jemand an eine Lösung in Syrien ohne Assad. Wie stellen Sie sich das vor?
Moi je dis pas c'est possible ou c'est pas possible, c'est certainement possible si les forces internationales.
Ich sage nicht, es ist möglich oder es ist nicht möglich. Möglich wäre es sicher, wenn die internationalen Kräfte das Regime unter Druck setzen. Wir fordern eine politische Lösung ohne Assad, weil das Regime verantwortlich ist für rund 450.000 Tote. Assad ist dafür verantwortlich, dass rund die Hälfte der syrischen Bevölkerung flüchten musste. Er ist verantwortlich für die rund 250.000 Menschen in den Gefängnissen. Er ist verantwortlich für die Zerstörung eines ganzen Landes. Wenn das bei Ihnen wäre, würden Sie akzeptieren, dass ein solches Regime an der Macht bleibt? Wenn wir weitergehen wollen, brauchen wir zuallererst Gerechtigkeit. Die syrische Bevölkerung hat so gelitten, hat so große Opfer gebracht.
Pour qu'on puisse aller de l'avant et reconstruire un pays, il faut tout d'abord une justice. Sans la justice, les Syriens, ils ne peuvent pas continuer. Leur sacrifice était tellement grand que seulement la justice pourrait les apaiser.
Und was erwarten Sie von der internationalen Gemeinschaft, von den Vereinten Nationen UNO?
Bis jetzt war die UNO leider nur Zuschauer. Ich weiß auch nicht, ob der Wandel von der UNO kommen wird, weil die UNO ist ja nur die Repräsentantin der mächtigsten Regierungen weltweit. Aber trotzdem gibt es kleine Fortschritte innerhalb der UNO. Zum Beispiel wurde die Vertreibung der Bevölkerung aus den Städten Homs und Aleppo zumindest verurteilt. Es sind kleine Schritte, die hoffentlich einmal dazu führen werden, dass die Verantwortlichen für ihre Verbrechen verurteilt werden.
Veit Zimmermann ist Teil des Kollektivs Femmes pour la Démocratie, welches zusammen mit anderen Kollektiven von ExilsyrerInnen heute Abend eine Kundgebung organisiert. Um 17 Uhr vor den Vereinten Nationen UNO in Genf, wo die Friedensgespräche stattfinden.
Rabe Info.
Die offizielle Liste sämtlicher Staaten und Länder unserer Welt umfasst 193 Namen. In der Schweiz sind Menschen aus all diesen 193 verschiedenen Ländern zu Hause. Diese Tatsache hat den Fotografen Rainer Roduner zu einem wahren Monsterprojekt motiviert. Roduner hat nämlich VertreterInnen sämtlicher 193 Nationen ausfindig gemacht, sie fotografiert und porträtiert. Das Resultat ist nun in Form des 4 Kilo schweren Bildbandes Switzers erschienen. Gisela Feutz hat sich mit Rainer Roduner über Switzers unterhalten und wollte zuerst von ihm wissen, wie es denn überhaupt zu diesem Riesenprojekt gekommen sei.
Eins führt zum anderen. Ich habe angefangen zu fotografieren vor 5 Jahren. Ich war in Äthiopien auf einer Reise, habe da ein Bild von einem alten Mann hoch oben in den Bergen machen dürfen und habe das zu Hause dann groß aufgeblasen und habe immer dieses Bild angeschaut. Ich war ganz nah an diesem Gesicht dran und habe immer diese Augen geschaut und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Habe dann irgendwann mal gelesen, dass es in der Schweiz aus jeder Nation von dieser Welt Menschen leben und das war dann wie ein Signal, das war dann mein Projekt, das dachte ich, wow, das ist auch diese Exotik, ich liebe zu reisen. Und irgendwie hat mich das fasziniert, es war so ein kleiner Gedanke, der dann größer geworden ist und irgendwann mal war es da, dass ich sagte, das mache ich.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es zum Teil aus verschiedenen Nationen nur gerade 5 Leute gibt, die in der Schweiz leben, oder zum Teil sogar nur eine Person. Wie haben Sie denn diese Personen ausfindig machen können?
Das war natürlich die größte Herausforderung. Am Anfang ist es ja noch einfach. Da geht man auf die Straße und da findet man auch Menschen, von denen man glaubt, dass sie wahrscheinlich nicht von hier sind. Man spricht sie an und dann merkt man, dass man sich im Kreise dreht, weil es immer ein bisschen dieselben Nationen sind. Dann haben wir uns verlagert auf die Social Medias, auf Facebook. Eine dieser Personen, die mir geholfen haben, die war fast 3/4 Jahre jeden Tag 7 Stunden auf allen Social Media Kanälen, um diese Menschen zu finden für uns. Es gibt zum Beispiel 2 Staaten, da gibt es einen einzigen Menschen, das ist Kiribati, also Kiribati und Solomon Island. Dann, ich meine, man tut dann irgendwie alles und versucht alles, diesen Menschen zu finden. Und das Glück war auf unserer Seite. Es gibt dann irgendwo irgendjemand, der von irgendjemandem gehört hat, dass da scheinbar irgendjemand ist, der aus einem solchen Land kommt.
Offizielle Wege beschreiten in irgendwelchen Registern, nachfragen, hätte nicht funktioniert.
Das ist natürlich das, was wir als erstes gemacht haben. Klar, wir sind natürlich sofort zum Bund. Wir haben ja das aus einer Statistik heraus gesehen, wie viele Menschen aus welchem Land bei uns in der Schweiz leben. Nee, das hat überhaupt nicht gefruchtet. Man hätte uns sehr gerne geholfen, aber man durfte nicht. Man durfte uns nicht sagen, wer diese Personen sind.
Wie haben denn die Leute reagiert, wenn sie sie angerufen haben oder an deren Haustür geklingelt haben und gesagt haben, ich möchte sie fotografieren?
Am Anfang war es sogar so, dass sie gesagt haben, warum sollen wir das tun? Warum soll ich jetzt dann nach Zürich kommen und was soll denn das? Irgendwann habe ich das mal gedreht und habe gesagt, möchtest du dein Land vertreten? Und dann hat es sofort ein komplett neue Perspektive gegeben, dann hat man sich sogar ein bisschen darum bemüht, der sein zu dürfen, der jetzt in diesem Buch ist. Und das hat natürlich unserem Buch einen großen, dem ganzen Projekt einen großen Aufschwung gegeben, weil es kann auch einmal so ein, das darf man schon sagen, sein Stolz, sein Land vertreten zu dürfen.
Im Buch ist ja jeweils das Porträt der Person abgebildet. Daneben findet sich eine Seite, welche wahrscheinlich von den Personen selber gestaltet wurden. Also da gibt es Zeichnungen, Texte, Fotos, Briefe, Postkarten und so weiter und so weiter. Inwiefern haben Sie da eine Vorlage gegeben und inwiefern waren die Menschen da komplett frei in der Gestaltung?
Sie waren komplett frei in der Gestaltung. Wir haben natürlich ein bisschen geholfen, weil viele Menschen hatten noch nie Kontakt zu sowas. Also wie mache ich das und was mache ich da? Was wir gemacht haben, ich habe Themenvorschläge geschickt. Ich habe ein bisschen so aufgezeigt, wie sowas ungefähr sein könnte. Vielleicht inhaltlich, formal ist nicht mal unbedingt. Aber wir haben da ein bisschen geholfen, weil die Kommunikation war ja insgesamt sehr schwierig. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben mit 193 Menschen kommunizieren müssen in unserer Sprache, die nicht alle verstehen, und wir haben nur Übersetzungen auch gebraucht, und das klar zu machen, was wir wollen, das war ganz schön schwierig, aber diese Vorlage hat dann vermutlich dann schon geholfen, dass sie sich ja dann dahinter gesetzt haben, und das sind unglaublich kreative Momente sind da gekommen.
Mit den Fotokollagen und den Ferienfotos bleibt man so ein bisschen an der Oberfläche. Zum Teil wird aber auch ganz klar politisch Position bezogen, politische Statements werden gemacht. Ich denke da zum Beispiel an den Text der Tibeterin. Inwiefern haben Sie auch eingreifen müssen bei gewissen Texten?
Gar nicht. Das war von Anfang an klar, es gibt keine Zensuren. Ich lasse die Äußerungen genauso stehen. Natürlich hätte ich da eingegriffen, wenn es über das Politische hinausgegangen wäre, in eine Aktion rein, die man moralisch nicht verantworten kann. Und Sie haben gerade Tibet angesprochen, das ist übrigens eine der Länder, das ist ja keine eigene Nation, ich habe noch 3 Länder drin, das sind die Kurden, die Tibeter und dann die Sonpapier, wo ich auch eine Stimme geben wollte, weil das doch auch ein großer Teil dieser Schweizer Bevölkerung ausmacht.
Ihr Buch ist ja nun ziemlich groß geraten. Es misst 27 auf 38 Zentimeter, hat 444 Seiten und wiegt 4 Kilo. Also in die Handtasche passt sowas ja nun nicht wirklich. Warum denn dieses Format?
Wissen Sie, ich hätte es noch größer gemacht. Ich hätte es wirklich noch größer gemacht, aber es macht irgendwann keinen Sinn mehr. Es hat mit den Bildern und Fotos zu tun. Ich habe gemerkt, je größer diese Fotos sind, ich habe das natürlich in unserer Ausstellung, die wir bekommen haben im Hauptbahnhof damals vor 2 Jahren, wo die Bilder bis 10 Meter hoch waren, ich habe einfach gemerkt, dass die Fotos brauchen Raum. Ich bin ja ganz, ganz nah dran, ich gehe ja direkt auf die Augen und das braucht Raum. Das ist mein persönliches Empfinden natürlich. Und ich habe gemerkt, auch ich habe viel getestet und geschaut, wie groß soll das sein und habe gemerkt, je kleiner ich gehe, je mehr verschwindet. Und diesen Raum wollte ich eben geben und darum ist dieses Buch so groß. Und wie gesagt, es wäre noch größer geworden, aber dann hätte es definitiv niemand mehr nach Hause tragen können.
Sagt Fotograf Rainer Roduner. Sämtliche Informationen zu seinem großen und schweren Bildband, in welchem Menschen aus 193 Nationen abgebildet sind, die alle in der Schweiz leben, gibt's auf www.switzersbuch.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Den 18. März haben sich viele Leute dick in der Agenda angestrichen. Nicht nur die Vertreterinnen der SVP und verschiedenster rechter und rechtsextremer Gruppierungen, auch die Linke, die Basisbewegungen, die Antifa und die MigrantInnenorganisationen. Auch die Polizei, die Medien und auch die Reitschule. Und viele unter euch stellen sich vielleicht gerade die gleiche Frage wie Rabe-Mitgründer und Anwalt Willi Egloff, heute in seinem 20. Radioblog.
Was tut ihr am 18. März? Auf diesen Samstag hat die SVP auf dem Bundesplatz eine Demonstration angesagt. Angeblich ist es nicht die SVP, sondern irgendein vorgeschobener Club, aber alle verantwortlichen Personen sind SVP-Bonzen. Drum, die SVP will demonstrieren, zusammen mit ihrer gesamten rechtsextremen Klientel. Für eine Blut- und Bodenschweiz, für eine Apartheid-Schweiz, in welcher geborene Schweizerinnen und Schweizer mehr Rechte haben als alle Leute, denen diese Gnade der Geburt nicht zuteil geworden ist. Was tue ich da als Schweizer, der die Ideale der Französischen Revolution verteidigt, weil er diese geschichtliche Errungenschaft für unverzichtbar hält, der sich für Solidarität und egalitäre Gerechtigkeit einsetzt? Das Naheliegendste ist, ich demonstriere auch dagegen. Gegen die Blut- und Bodenschweiz. Für eine offene, solidarische Schweiz, in der alle Leute, die hier leben, gleiche Rechte haben, inklusive aller politischen Rechte. Dieses Naheliegendste darf ich aber nicht tun, denn die rot-grüne Stadtregierung, vertreten durch ihren ach so christlichen Polizeidirektor Nause, hat das verboten. Sie erlaubt den rechten Hetzern vom Schlage eines Roger Köppel oder eines Albert Rösti auf dem Bundesplatz ihre menschenverachtenden Parolen zu verbreiten. Sie erlaubt auch den Aufmarsch von Neonazis und anderen rechten Wirrköpfen. Sie verbietet aber jede Gegendemonstration. Die Stadtregierung ist der Meinung, dass ich diese Propagandaveranstaltung für eine Apartheid-Schweiz widerspruchslos hinzunehmen habe. Was tue ich also in dieser Situation? Das wiederum Naheliegendste ist, ich demonstriere trotzdem. Ich habe gelernt, dass man verliert, wenn man nicht um seine Rechte und um die der anderen kämpft. Aber ich weiß auch, was dann passiert. Dass Herr Nause die Polizei anweisen wird, diese unbewilligte Gegendemonstration aufzulösen. Dass eine Horde von Hooligans aus der ganzen Schweiz und sogar aus den Nachbarländern nach Bern reisen wird, um hier Krawall zu machen und der Polizei möglichst lang Widerstand zu leisten. Dass sich nach diesen unvermeidlichen Krawallen zwischen Hooligans und Polizei niemand mehr über die Hetze der SVP aufregt und sich niemand mehr um meine Gegendemonstration im Geiste der Französischen Revolution interessiert. dass am folgenden Donnerstag Alexander Feutz im Stadtrat die 287. kleine Anfrage einreichen und Erich Hess für die nächsten Wahlen die nächste Anti-Reitschule-Initiative lancieren wird. Und dass am Schluss ein paar Berner Kids übrig bleiben, die für eine gute Sache demonstrieren wollten und dann wegen Hinderung einer Amtshandlung eingebuchtet und verurteilt werden. Die angereisten Hooligans mit mehr Demo-Erfahrung hatten sich ja längst aus dem Staub gemacht und sind der Polizei einmal mehr entkommen. Das alles weiß ich jetzt schon. Es läuft jedes Mal gleich ab, inzwischen schon so langweilig und fantasielos wie eine Messe in der katholischen Kirche und ähnliche Rituale. Und was tue ich da am 18. März? Zu Hause bleiben und mich über die Hooligans aufregen? Oder trotzdem demonstrieren und hoffen, dass ich vor dem großen Tränengaseinsatz gerade noch den Abgang schaffe? Was würdet ihr mir empfehlen?
Was tun am 18. März? Willi Egloff nimmt eure Vorschläge gerne entgegen. Ihr könnt sie schicken. Wir freuen uns über Mails an inforedaktion@rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, den 3. März. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt ein gutes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.